Liebe Fugis, heute ist Samstag, der 18. April und wir sind wieder mit vier frischen Themen für euch da. Marc, was hast du uns mitgebracht?
Markus, liebe Fugis, ich habe den Wahlkampf für uns dabei, nämlich den gestrandeten Walfisch Timmy und wie der von Medien und verschiedenen Akteuren für sich genutzt wird. Und ich habe eine Band als Musikphänomen dabei, eine Art Anti-KI-Musik, nämlich Engine de Poitrine. Markus, was hast du dabei?
Ja, Lars Eidinger singt und liest die Hauspostille von Bertolt Brecht und dieses Thema bespreche ich mit der bei Fugengold natürlich schon allseits bekannten Kulturwissenschaftlerin Sarah Deborah Reininghaus. Und das zweite Thema dreht sich um das Revival der Krankenhausserie Scrubs und das ist eine neue Gastkolumne und zwar von Maria Kanitz und Lukas Geck. Liebe Fugis, diese Folge ist heute meinem Vater gewidmet, der vor 20 Jahren seinen letzten Geburtstag gefeiert hat.
Fugengold, das Podcast-Feuilleton mit Markus S. Kleiner und Marc T. Süß.
Markus, liebe Fugis, wir sprechen über das erste Thema, nämlich Timmy, der Wahlkampf sozusagen. Der Buckelwal Timmy liegt jetzt seit dem 31. März schon in der Wismarbucht vor der Insel Pöhl in flachem Wasser. Die Fachleute sprechen von einem Sterbeprozess. Ich glaube, ihr habt das alle irgendwie verfolgt in den Medien in verschiedenen Themen. Es gibt eine Schutzzone, ungefähr 500 Meter, die eingerichtet wurde. Staatliche Rettungsversuche wurden mittlerweile eingestellt. Und parallel dazu gibt es jetzt auch private Rettungsversuche, die diskutiert und zugelassen wurden. Es gibt viel Berichte darüber, wir wollen gar nicht über den Walfisch selbst und seinen Zustand sprechen, sondern ich würde gerne mit dir und euch darüber sprechen, was gerade mit den Medien passiert. Also welche Inszenierung gibt es da gerade, welche Desinformationen und auch welche Verschwörungsökonomie und Ökologie passiert hier gerade.
Ein Blick auf die neuesten Trends und Entwicklungen in der Welt. Aktuelles.
Das Wahldrama wird in Echtzeit überall ausgespielt, in sozialen Netzwerken, in News-Plattformen. Es gibt so eine Art Aufmerksamkeitsfläche und die Menschen mobilisieren über Social Media andere in diese Bucht hinein, in diesen Walfisch hinein sozusagen. Es geht teilweise, kursieren KI-generierte Bilder mit ganz emotionalen Appellen. Es entstehen natürlich auch wieder Facebook- und Telegram-Gruppen, in denen Argwohn gegen Behörden und Wissenschaft geschürt wird. Der Tagesspiegel beschreibt, das ist auch der Artikel, den ich verlinken möchte, beispielhaft für viele andere, wie sich daraus ein vertrautes Verschwörungsnarrativ mal wieder baut. Die Experten sagen dies, die Behörden täuschen über andere Sachen hinweg und im Hintergrund gibt es natürlich wieder irgendjemanden, der davon profitiert. Es gibt inklusive absurde Behauptungen, der Staat wolle den Wal absichtlich sterben lassen wegen dem vermeintlich wertvollen Skelett für so ein Meeresmuseum. Das sind völlig hanebüchene Theorien, die hier rauskommen. Es gibt dazu dann noch so eine rechte Empörungsindustrie, die sich natürlich leider auch wieder an so ein Thema heftet. Es gibt hier Telegram-Kanäle, da werden Inhalte und Desinformationen geteilt. Es wird von Staatsversagen gesprochen. Und gleichzeitig gibt es AktivistInnengruppen, die das Tier als Symbol benutzen. Rebellion, Hashtag-Kampagnen. Ganz klassisch, wir sind in einer emotionalen Lage, wo auch Betrugsmaschen auftauchen und unter anderem das Umweltministerium jetzt schon vor falschen Spendenaufrufen rund um Timmy gewarnt hat. Es gibt jetzt, um nur zwei Beispiele zu nennen, es gibt eben einmal diesen Artikel in der Süddeutschen, der heißt Wahlrette oder Wichtigtour. Da geht es um Bewegungsakteure und Influencer, die sich extrem inszenieren um diesen Wahl herum. Und es gibt eben auch den eben schon erwähnten Tagesspiegel-Artikel, wo es darum geht, dass es jetzt auch noch die Extremisten dieses Thema kapern und darüber ihre Narrative verbreiten. Markus, was ich mit dir, mit euch diskutieren will, ist einmal kurz aufräumen, was passiert hier eigentlich und warum ist das irgendwie auch gerade so typisch? Also was passiert da irgendwie? Also auf der einen Seite hast du natürlich die Fachleute, die institutionalen Ebenen, die versuchen irgendwie dieses Tier zu schützen und das auch für Natur und Tierwohl irgendwie zu regeln. Dann hast du die Aktivisten, die Bewegungsakteure sozusagen. Und dann hast du aber natürlich auch die anderen. Du hast irgendwie die Rechten, die verschwörungsideologischen Verstärker in dem ganzen Thema und du hast die Medien, die Aufmerksamkeitsökonomie, die sich natürlich komplett auf dieses Thema draufsetzt. Ich finde, das ist jetzt eine Gemengelage, die ist leider nicht neu. Wir kennen das spätestens seit Corona. Es gibt eine Katastrophe, es gibt irgendein Ereignis, das wird die Bühne zur Selbstinszenierung. Dann kommt ganz viel Desinformation rein. Und dann gibt es natürlich Akteure wie unter anderem eben die neue Rechte, die sich dann irgendwie mit ihren Themen da draufsetzt, diese Themen kapert, um ihre eigenen Inhalte zu propagieren. Unter anderem berichtet eben die Taz darüber, über diese Verschwörungsideologien. Und ja, jetzt ist die Frage, was passiert hier, wenn sich so heterogene Milieus mal wieder zusammentun über was? Das war mal Corona, das kann ein verzögerter Bahnhofbau sein in Stuttgart. Jeder Anlass scheint willkommen, jetzt auch dieser Walfisch. Verschwörungsglauben, Esoterik, Spiritualität, Systemkritik, rechte Akteure, alle stürzen sich drauf. Und es entsteht so eine Art gemeinsame Erzählung, eine Art Misstrauen, ein vages Misstrauen gegen die da oben, die Medien, Expertinnen. Mich hat an dem Thema überrascht, so ein bisschen überrascht. Ich hatte gehofft, es wäre besser, aber überrascht hat mich, dass das jetzt auch mit diesem Walfisch schon funktioniert, mit dem Thema, wo ich glaube, jedes Mitleid verstehe, auch jedes Verfolgen von diesem Thema in den Medien. Aber das bietet jetzt scheinbar schon Anschlussfähigkeit für alle möglichen Szenen. Wichtig ist mir zu sagen, Timmy ist hier immer nur Anlass, nicht der Kern. Also es geht irgendwie so eine, es gibt diese berühmte Online-Dynamik, die wir jetzt hier auch wieder sehen. Emotionen, Livestream, Misstrauen und politische Kampferzählungen. Da stehen wir gerade. Ich weiß nicht, Markus, meine Frage an dich ganz einfach. Weniger um den Wahl, dazu kannst du auch was sagen. Mich interessiert viel eher, wie nimmst du das wahr? Hat dich das irgendwie überrascht, dass auch über so ein, ja, kleines, einfaches Frühlingsloch-Thema wie diesen Walfisch jetzt schon wieder diese Erzählungen reinkommen? Oder ist das einfach normal? Und welche Rolle spielen da für dich die Medien, die das so groß machen?
Marc, ich bin echt empört. Mich kotzt das an, wie du das Thema behandelst, ja? Es ist widerlich, wie du über Timmy sprichst. Je suis Timmy! So, verdammte Scheiße. Also, Entschuldigung. Liebe Furis, also ganz im Ernst, Marc, das ist natürlich ein ganz relevantes Thema und zwar ein relevantes Thema, in dem es genau wie du sagst, nicht um den Wahl Timmy und sein Schicksal geht. Das ist der kleinste Teil derjenigen, die über Timmy sprechen, interessieren sich für Timmy, also für wirklich dieses Schicksal und dieses langsame Sterben von Timmy und diese Ausweglosigkeit dieser Situation, sondern man sieht es sehr deutlich, wir leben in einer kompletten Erregungsgesellschaft. Die Gesellschaft beruhigt sich nicht mehr. Egal wo man ist, das erlebe ich, werdet ihr wahrscheinlich alle im Alltag erleben, alle sind gereizt, alle sind genervt, alle sind sofort auf 180, alle sind sofort zur Aggression bereit. Man ist immer in seinem eigenen eingeschränkt, beschränkt, man kriegt was weggenommen, man kommt nicht durch und so weiter. Und ich glaube, dass diese Erregungsgesellschaft, in der wir leben, aus dem produktiven Empöre-Dich-Moment eine Dauerempörung geworden ist und dass diese Dauerempörung ist nicht mehr eine Ausnahme, sondern ist Alltag geworden. Und da zeigt sich sehr klar, dass die Krise, die Empörung, die Erregung unterschiedlichste gesellschaftliche Milieus miteinander vereint und dass auf dieser Ebene die Gesellschaft viel mehr miteinander zu tun hat und viel näher beieinander steht als diejenigen, die permanent von einer gesellschaftlichen Polarisierung sprechen, wo die Gesellschaft so total auseinanderdriftet zwischen links und rechts und so weiter. Ich glaube, dass es eine Ebene über dem Moment einer Polarisierung gibt, einer Dauerspaltung der Gesellschaft gibt. Und das ist dann wiederum eine Form der Vereinigung des Unvereinbaren. Und das ist genau dieser Moment, wo wir sehen, also Erregung, Empörung gilt über alle Milieus, über alle politischen Lager, über alle Interessengruppen, über alle persönlichen Schicksale hinweg und ist so eine neue Kollektivorientierung, auf die sich Menschen stürzen. Und mich interessiert dabei immer, ob man da nicht erschreckt, dass man auch vielleicht mit dem politisch anderen Lager in einer Blase steckt, mit Menschen, mit denen man vielleicht gar nichts zu tun haben möchte, in einer Blase steckt. Und dafür ist Timmy ein Musterbeispiel und ich bin dafür Free Timmy from Ideology.
Das ist das schönste, der schönste Satz, den ich seit Wochen dazu gehört habe. Free Timmy in Klammern from Ideology. Das will ich so stehen lassen, mein Lieber. Aber nicht nur der Walfisch kriegt eine große Bühne, sondern auch die ganz großen Schwergewichte im deutschen Theater. Markus, Sarah, erzählt mal.
Ja, wir sprechen darüber, dass Lars Eidinger die Hauspostille von Bertolt Brecht singt und liest. Lars Eidinger singt und liest Brecht, der gefeierte Schauspieler, der It-Boy seiner Generation, wie es heißt, war am 11. April mit Brechts Hauspostille in Essen in der Philharmonie zu erleben. Begleitet wurde er von dem Musiker und Komponisten Hans-Jörn Brandenburg am Klavier, Cembalo und Harmonium.
Die neuesten Inszenierungen, die auf den Bühnen begeistern. Theater.
Ja, liebe Fugis, Sarah und ich waren bei der Essener Vorstellung und möchten euch unsere Kritik des Abends vorstellen. Wir gehören nicht zur Fangemeinde von Lars Eidinger. Das möchten wir vorweg schicken. Insofern ist das kritische Moment auch ernst gemeint und nicht nur ein bisschen Kritik am Genie Lars Eidinger. Die Hauspostille, vollständiger Titel ist Bertolt Brechts Hauspostille, gehört zu Brechts bedeutendsten Gedichtesammlungen. Sie erschien 1927 erstmals offiziell im Propylen Verlag in Berlin und markiert einen frühen Höhepunkt seines lyrischen Schaffens, das sich radikal von bürgerlichen Moralvorstellungen absetzt. Die Gedichte handeln häufig von AußenseiterInnen, kriminellen AbenteuerInnen und dem morbiden Schmutz der Welt. Berühmt ist Brechts Wasserleichenpoesie, die sich mit Vergänglichkeit und Fäulnis auseinandersetzt. Die Hauspostille wendet sich an das Gefühl der LeserInnen und deren Verstand. Die Lektüre empfiehlt sich in Zeiten roher Naturgewalten und in Stunden des Reichtums, dem Bewusstsein des Fleisches und der Anmaßung. Zu singen ist sie unter Anschlag harter Misslaute. Sie hat zum Motto, zum Dank dafür, dass die Sonne sie bescheint, werfen die Dinge Schatten. So heißt es in der Anleitung zum Gebrauch von Bertolt Brechts Hauspostille, die der Dramatiker in der Zeit von 1916 bis 1925 schrieb und im Laufe seines Lebens immer wieder um weitere Werke ergänzte. Der Titel Hauspostille ist eine parodistische Anspielung auf zeitgenössische fromme Predigtsammlungen. Lars Eidinger sagt zum Programm, ich zitiere ihn wörtlich, ändere die Welt, sie braucht es. Heißt es in Die Maßnahme von Bertolt Brecht und dann Wer bist du? Es scheint also einen direkten Zusammenhang zu geben zwischen der Frage nach unserer Identität und der Möglichkeit, die Welt zu verändern. Wenn wir aus dem narzisstischen Moment heraustreten, uns in der Spiegelung erkennen und zu erkennen geben, können wir die Entfremdung von uns selbst und vom Gegenüber überwinden und, jetzt Überraschung, Trommelschlag, als Veränderte daraus hervorgehen. Zitat Ende.
Groß.
Groß. Mit Hauspostille oder kurz Postille bezeichnete man ursprünglich eine Sammlung von Predigten oder ein Predigtbuch, das zur häuslichen Erbauung und unter Umständen auch zum Vorlesen in der Kirche bestimmt war. Zum Vorlesen oder mit Singen kommen wir später. Vom Wortsinn her waren Postillen Erklärungen der Texte der Bibel, welche nach den Schriftworten folgten. Brechts Hauspostille erklärt uns die Welt, sowie rund 40 Jahre später, wie Sarah und ich finden, die Songs von The Velvet Underground und Nico. Und mit diesem Vergleich sind wir schon beim Thema, genauer beim grundlegenden Problem der Aufführung. Brechts Gedichte sind so düster, so abgründig, so riskant, so weit vor ihrer Zeit in den 1910er und 1920er Jahren, sowie die Songgeschichten von Velvet Underground in den 1960er Jahren. Die Hauspostille ist eine Sammlung von morbiden Noir-Gedichten, eine Reise durch das verfemte und angsteinflößende Abseits der Welt. Die Interpretation von Eidinger und Brandenburg war hingegen eine strahlende, genialistische, leuchtende, fröhliche Gedichte- und Balladenrevue, fast schon Brechtschlagerrevue, die mehr die eigene schauspielerische und musikalische Genialität aufführte, als in irgendeiner Sekunde die Hauspostille von Brecht. Die eigene Genialität von Schauspieler und Musiker war ja sowieso schon von vornherein in Stein gemeißelt. Und das im Foyer. So missgrämig, aggressive, sektschlürfende Publikum transformierte sich im Theatersaal zu devoten, euphorischen Eidinger JüngerInnen, die alles bejubelt hätten, was ihr Herr und Meister, ihr Fahrer und Gott ihnen präsentiert hätte. Eidingers Vortrag, Sarah und ich mögen seine Stimme und Sprechhaltung zumeist sehr, das soll hier nicht verschwiegen werden, war aber gleichförmig und unfassbar verbissen und verkrampft. Ja, er wollte die notwendige brechtsche Distanz zum Werk, zum Text, aber das Resultat war eine Ermüdung und Redundanz nach 3 Minuten. Gut, Nur, dass die Musik von Brandenburg und seine Virtuosität den einschläfernden Vortrag von Aidinger zur Seite gedrängt hat und das eigentliche Highlight des Abends war. Naja, bis auch Brandenburg so sehr autoerotisch von seiner Genialität ergriffen war, dass die Aufführung schon ab 12 Minuten 30 für Sarah und mich beendet war.
Ich möchte noch ein paar Worte zur Performance verlieren. 80 Minuten lang standen bzw. saßen die beiden Künstler vor einem das Publikum blendenden Greenscreen auf der großzügigen Bühne. Stets hell ausgeleuchtet, maximal eine Abblendung des Lichts für eine Zäsur. Kein Bühnenbild, keine Videoinstallation oder ähnliches. Die musikalische Darbietung an mehreren Instrumenten war, wie Markus ja auch schon gesagt hat, wirklich überragend, das aber auf Zeit. Aidingers Interpretation und Duktus dazu höchst professionell, auch wenn ich persönlich mir die Darbietung stellenweise unkonventioneller gewünscht hätte, sie also stärker zum Beispiel von einem ja doch irgendwie vorhanden gewesenen Protokoll abgewichen wäre. Ich möchte jetzt aber über etwas sprechen, das ich mit Dank und Lob übertiteln würde. Insbesondere der Nachgang der eigentlichen Performance ist es nämlich, der bei mir in Erinnerung an diesen Abend hängen geblieben ist. Nach überwältigendem Applaus für die beiden Künstler wandte sich nämlich Lars Aidinger an das Publikum. Er bedankte sich für die große Zuhörerinnenschaft, so weit, so gut und gewohnt, und deren Bereitschaft, sich mit einem, ich zitiere, derart komplexen Text auseinandersetzen zu wollen, also auch für die Bereitschaft, das zu machen und sich auf dessen Eigenwilligkeit eingelassen zu haben. Dies erachte er als nicht selbstverständlich, denn die Texte selbst und auch ihre Darbietung seien wirklich komplex. Und das Essener Publikum habe bewiesen, sich daran abarbeiten zu wollen und sich insofern einer Herausforderung zu stellen. Heute nämlich verhalte es sich oftmals so, dass die gesamte Kulturszene davon eigentlich gar nicht mehr ausgehe, also ein solches Publikum anzutreffen. So Aidinger sogar, dass das Publikum zumeist unterschätzt und für dumm verkauft werde. Zeigen würde sich dies unter anderem daran, wie Theater etwas Social Media nutze und ausgestalte, heute nämlich alles besonders niedrigschwellig präsentiert werden müsse. Da freue es ihn doch insbesondere, vor einem so vollen Haus auftreten zu können. Mir geht es jetzt persönlich nicht darum, abschließend klären zu wollen, als wie komplex Brechts Hauspostille einzuordnen ist. Die Meinungen dazu gehen sicher auseinander. Meine literaturwissenschaftliche Einordnung würde dahin gehen, die Texte als nicht überaus überfordernd zu bezeichnen. Doch wie gesagt, das soll heute gar nicht unser Thema sein. Vielmehr geht es mir darum, dem Publikum zu danken. Warum denn nicht? Künstlerinnen brauchen das Audience. Im Falle des Auftritts in Essen klatschte das Publikum aber frenetisch nach Aidingers Dank und vor allem Lob. Gern Lars, bitte sehr Lars, schien es aus einigen Leibern zu rufen. Ein Lob an uns, für uns selbst applaudieren, das finde ich tatsächlich nur schwierig und schlimm. Und aus welchen Gründen denn bitte? Dass wir solch unerschrockene BildungsbürgerInnen sind, die es tatsächlich wagen, sich für etwa 80 Minuten Brecht auszusetzen? Im wunderschönen, gut temperierten Saal der Philharmonie Essen? Da muss ich wirklich sagen, Heldinnen sind wir. Oder solche, denen man es einreden will und deren Sweet Spot perfekt getroffen wurde. Denn es hat ja funktioniert. Unabhängig davon, ob das Publikum Vorwissen mitgebracht hat, muss man ja auch nicht zwingend, zu Brecht oder auch nur einmalig über ihn nachgedacht hat, über seine Themen, seine Zeit. Ganz gleich, ob im Nachgang etwas hängen geblieben ist oder mitgenommen wird, etwas abgeleitet wird für das eigene Leben oder vielleicht sogar Handeln. Aidingers Publikum weiß, wir sind super. So muss man sein, wir haben es bekommen. Lob und Dank durch den Herrn Aidinger. Ob dies die richtige Haltung ist, Brechts Kritik am Bürgertum rezipiert zu haben? Aus meiner Sicht ein klares Nein. Abschließend forderte Aidinger das Publikum im Foyer, seinen Bildband Mensch zu kaufen. Er wäre auch bereit, diesen zu signieren. Nach der Signierstunde rauschte Aidinger zum DJ-Set nach Bochum. So viel zu diesem Abend.
Und schon wieder sind wir bei der Musik. Der Abend wurde nach dem Selbstapplaus für das selbstgefällige Publikum, das so sehr nach Anerkennung lechzte wie der Künstler selbst, mit Musik abgerundet. Und zwar mit der Kinderhymne von Brecht aus dem Jahr 1950. Und an dieser Kinderhymne, das ist aber auch nur meine Meinung, da möchte ich Sarah nicht in meine Miesgrimmigkeit mit hineinziehen, ist vielleicht ein Zeichen dafür, dass ein Alterswerk von Brecht nicht schön geworden wäre. Ich zitiere aus der Kinderhymne: Anmut sparet nicht nach Mühe, Leidenschaft nicht noch Verstand, dass ein gutes Deutschland blühe, wie ein anderes Land. Der Anlass zur Brechtschen Dichtung, die zunächst den Titel Hymne festlegt, trug, war der Vorstoß Konrad Adenauers, der am 15. April 1950 auf einer öffentlichen Versammlung in West-Berlin die dritte Strophe des Deutschlandliedes singen ließ. Brecht schrieb seine Hymne bewusst als Gegenstütz zum Deutschlandlied, das seiner Meinung nach durch den Ersten Weltkrieg und den Nationalsozialismus korrumpiert war. Entsprechend sagte Aidinger, dass die Kinderhymne zur neuen deutschen Nationalhymne werden sollte. Genauso wie auch Bodo Ramelow im letzten Jahr. Und dann stimmte Aidinger John Lennons und Yoko Onos Give Peace a Chance an, dass das Publikum natürlich willfährig und so schief, wie es ging, mitsang. Aus einem Brecht-Programm auch noch einen prätentiösen Kitsch zu machen, dazu gehört schon sehr viel. Mit Blick auf das Publikum hatte ich nach dem Foyer und dem Selbstapplaus eh schon keine Hoffnung mehr. Ich frage mich hier mit der Bremer Punkband Team Scheiße, ich zitiere, wie scheiße kann man eigentlich sein? Zitat Ende. Wie viel Nationalismus und Patriotismus brauchen wir gegenwärtig denn noch, bis wir endlich verstanden haben, wir sind komplett am Arsch? Und Deutschland muss sterben, damit wir leben können. Keine Auferstehung aus den Aidinger Brandenburg-Ruinen. Marc, beim nächsten Mal bist du dabei, oder? Beim Aidinger Brecht-Brandenburg-Abend, oder?
Unbedingt, Markus. Also, Markus Sacher, großartig. Erstmal vielen Dank, dass ihr beide euch dem ausgesetzt habt. Das ist wirklich ein großes Stück für diesen Podcast. Ja, haben wir noch nie gemacht. Natürlich auch vielen Dank, liebe Fugis, dass ihr euch dem aussetzt, unseren intellektuellen Worten hier wöchentlich zu lauschen. Wow, wirklich. Es klingt nach einem 80 plus x Minuten Albtraum. Aber auch nach einer in sich runden Sache. Also du hast mir erzählt, dass ihr dort wart, du hast erzählt, dass das, dass ihr euch diesen Abend gebt und ich finde, für mich passt das total gut zusammen, weil was für mich von außen, ohne das gesehen zu haben, Brecht und Aidinger vereint ist, natürlich vor allen Dingen die hohe Kunst der Selbstinszenierung, die, und das wäre mein Kritikpunkt, mir ist klar, dass das literarisch eine wahnsinnige Qualität hat, dass Lars Aidinger auch wahrscheinlich zu Recht sehr anerkannter Schauspieler ist, aber ich finde, beide leben eben einerseits von dem, was sie sagen und spielen, aber bewusst auch von so einer Herstellung einer Figur. Und das ist bei Brecht so ein Mythos von diesem Mann des Volkes, der dann zwar in zerlumpter Arbeiterkleidung, aber mit maßgeschneiderten Seidenhemden drunter rumläuft. Und bei Aidinger ist das eben ja die Marke, an der er arbeitet und Appelle zum DJ-Set und Aufruf und eben dem, ja, dem Aufruf zum Jubel zu ihm und zur Anbetung seiner Person. Und ich glaube, das ist vielleicht die Stärke, aber auch das Problem von beiden, was für mich die Inszenierung von beiden Personen und vor allen Dingen jetzt zusammen so schwierig macht. Aber wie gesagt, danke für euren wundervollen Bericht.
Ja, vielen Dank, Marc, für das Feedback. Was wir gefunden haben an dem Abend tatsächlich auch nochmal in Erinnerung zu rufen, weil wir uns beide auch vor längerer Zeit intensiv mit Brecht beschäftigt haben, war, wie aktuell diese Texte sind, wie genau sie sind. Also fast 100 Jahre her und es gibt so ein Panorama, wie wenig sich auch verändert hat. Und das fanden wir stark, wie pointiert man das zum Ausdruck bringen kann. Und das hat halt Aidinger verrissen und das hat uns sehr geärgert.
Naja, und besonders traurig ist ja eben daran, dass er betont, wie wenig greifbar diese Texte angeblich seien. Und das noch eben in den Fokus stellt und sagt, deshalb seid ihr besonders toll, dass ihr euch diese Texte hier anhört und diese Lieder, wo man sagen muss, einen besseren Zugriff als 2026 auf Brecht kann ich mir kaum vorstellen. Und das wird auch noch für einige Jahre oder Jahrzehnte so bleiben. Deshalb, ich glaube, da hätte er in eine andere Kunstrichtung, in eine andere Epoche gehen müssen oder sonst was, um zu sagen, das ist eben was, was so wahnsinnig greifbar ist einfach oder also so schwer greifbar ist.
Ja, nur abschließend die Aidinger-Attitüde zu halten, wenn Fugengold nicht so intellektuell wäre, dann wären wir halt Apokalypse und Filterkaffee. Aber wer will das schon sein?
Mein Lieber, so ist es. Zu anderen Leuten, die auch schlaue Sachen sagen können und das tollerweise bei uns jetzt auch tun, ich freue mich wahnsinnig auf den Auftakt von Maria und Lukas Gastkolumne hier.
Genau, und zwar kommen Maria Kanitz und Lukas Gack, die unsere neuen Fugengold-Gastkolumnistinnen sind, zu einem anderen prominenten Revival unserer Zeit, nämlich zu dem Revival der Krankenhausserie Scrubs. Und sie stellen sich die Frage, naja, was dieses Revival von Scrubs mit der Artemis 2 Mondmission zu tun hat. Applaus, Applaus für Maria Kanitz und Lukas Gack, unsere neuen Gastkolumnistin.
Geschichten, die vereinen und trennen. Kino.
Ja, grüßt euch doch erstmal.
Moin, Markus.
Ja, hallo Markus, hallo Marc. Wir kommen hier zu unserer Kolumne und wir sprechen heute über Scrubs und die Mondlandung. Für alle, die das nicht mitbekommen haben, nach 16 Jahren ist die Krankenhausserie Scrubs zurück. Mit Stand heute am 12.04.2026 drei Folgen sind J.D. Elliott, Carla Turk und Co. in Sacred Heart zurückgekehrt. Wir beide, also Lukas und ich, haben bereits 2020 einen Rewatch von Scrubs gemacht und dabei festgestellt, dass die Serie und ihr Humor wirklich schlecht gealtert sind. Und der sexistische, ableistische, homophobe, teils rassistische Humor galt vielleicht damals, also vor 20 Jahren noch als zeitgemäß, aber eigentlich war er auch damals schon problematisch, wenn wir mal ehrlich sind. Und wenn man sich nun die Neuauflage von Scrubs anschaut, stellt man sich sehr schnell die Frage, warum braucht diese Serie eigentlich ein Revival und was hat es eigentlich mit der Mondmission Artemis 2 zu tun?
Ja, so ein bisschen fühlt sich diese Neuauflage von Scrubs an wie die kürzliche Mondmission Artemis 2, die auch wie so eine Art Revival der berühmten Apollo-Mission zwischen 1969 und 1972 wirkt. Nur, dass sie den Mond nur umkreiste und nicht landete, aber trotzdem feiert man diese Mission als riesigen Erfolg, denn erstmals seit 53 Jahren ist wieder ein Mensch bzw. eine Crew von 4 Personen in der Nähe des Mondes gewesen. Zwar ist die Technik viel weiter fortgeschritten und wir konnten in Echtzeit verfolgen, wie zum Beispiel ein Nutella-Glas durch die Raumkapsel schwirrte, die Toilette an Bord kaputt ging oder sich einer der AstronautInnen vor den Augen der Welt die Füße wusch. Es wurden etliche neue Bilder produziert, inklusive eines neuen Fotos von der Erde, ja, eine Art Update des ikonischen Bilds Blue Marble, das bei der Mondmission 1972 entstand. Doch statt in sattem Blau zu erstrahlen, sieht die Erde merkwürdig grau, merkwürdig fad aus. Und man fragt sich, warum die Murmel nicht noch heller erstrahlt als auf dem berühmten Foto der Apollo-Astronauten von 1972. Wir wissen sogar, was die Artemis 2 Crew zum Aufstehen hört. Eine Playlist kann man sich auf Spotify zum Beispiel anhören. Und ja, kein Zweifel, spektakulär war diese Reise schon. Sie ist weit mehr als eine wissenschaftliche Mission oder Ausdruck eines neuen Wettlaufs zum Mond. Sie ist ein popkulturelles Ereignis. Doch in Zeiten von KI will sich der erhoffte Wow-Effekt bei uns nicht so recht einstellen.
Ja, Lukas und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, die Neuauflage von Scrubs fühlt sich jetzt so ein bisschen an wie eine Reise zum Mond, aber eben ohne Mondlandung. Alles ist irgendwie schon mal da gewesen, doch das, was es eben zum Teil ausgemacht hat, der Humor wurde getilgt. Also der infantile, sexistische, ableistische Humor, der eben in den 2000ern noch funktioniert hat, ist eigentlich in Gänze beziehungsweise ja fast unter einer Art Zwang, wie das wirkt, rausgestrichen worden. Und an dieser Stelle sei mal gesagt, zum Glück ist diese Art von Humor rausgestrichen worden.
Es bleibt eigentlich nur eine leere Hülle. Alles sieht aus nach Scrubs, bis auf ein Verfalten. Hier und da scheinen die ProtagonistInnen kaum gealtert. Doch es steckt kein Scrubs mehr drin. Das, was wir sehen, ist nicht mal eine schlecht gealterte Serie, die sich ihres Markenkerns entledigt hat, sondern eine Serie, die sich jeglichen Humors entledigt hat, weil sie es offensichtlich nicht mehr schafft oder überhaupt nicht mal den Versuch zeigt, einen zeitgemäßen Humor an den Tag zu legen. JDs und Turks Bromance war vor 20 Jahren vielleicht noch knuffig anzusehen. Wenn sie heute beide über 50-jährig ihren Huckepack-Gruß machen und dann mit ihrem Alter kokettieren, will man ja sich lieber fremdschämen als lachen. Und das gleiche Gefühl stellt sich auch bei anderen Szenen ein, die die Serie damals ausgemacht haben, wie etwa die Tagträume von JD.
Ja, genau. Und wenn man mal hinschaut, dann haben sich eigentlich die Charaktere gar nicht bis kaum verändert. Dr. Cox, der ja zynische Arzt und Mentor von JD, damals räumt seinen Posten und sagt basically, weil er zu alt dafür ist und eben nicht, weil er zu alt ist. Also er meint damit nicht, dass er zu alt ist für den Job als Oberarzt beziehungsweise als Chefarzt, sondern eigentlich zu alt für die Veränderung, dass man eben Anfängerärzte nicht mehr schikanieren darf oder sie herabwürdigen soll. Elliot Reed wird nach wie vor als die verunsicherte, hysterische Blondine dargestellt, während eben Carla immer noch als überzeichnete, hypersexualisierte Latina ihrem Mann mit Sexentzug als Bestrafung droht.
Ja, und so wie die Mondmission Artemis II ein popkulturelles Ereignis ist, wartet man auch mit Scrubs, also der Neuauflage von Scrubs, mit allerlei popkultureller Referenzen auf, wie zum Beispiel dem Opa aus dem Pixar-Film Oben. Es gibt Wrestling-Szenen in einer der Tagträume von JD. Und es gibt eine Assistenzärztin, die einen ja bekannten TikTok-Kanal in der Serie bespielt. Und waren in den Ursprungsstaffeln eben dieser problematische Humor und Kommentare an der Tagesordnung. Man denke nur an die sexistischen Sprüche des Chirurgen Todd, der nach jedem sexistischen Spruch seine Flosse hob. Gibt es in der Neuauflage eine Mitarbeiterin im Sacred Heart Hospital, die bei jedem Anzeichen von derlei Fehlverhalten auftaucht und ihre KollegInnen ermahnt.
Nun kann man diese sogenannte Awareness-Polizei, wie sie da dargestellt wird, erstmal als Selbstkritik an den früheren Staffeln werten. Aber wenn man genauer hinguckt, dann ist es eigentlich nichts mehr als ein zynischer Kommentar an herbeifantasierten gesellschaftlichen Verhältnissen. Also es gibt quasi keine Frage, was das Bewusstsein über diskriminierende Sprache angeht. Da sind wir natürlich in den letzten 16 Jahren riesengroßen Schritt weitergekommen. Doch was die gesellschaftlichen Verhältnisse angeht, deren Spiegel bzw. Ausdruck die Sprache ja auch ist, sind wir eben kaum weitergekommen. Und diese Awareness-Beauftragte, die auch total überzeichnet bis hin zu nervig dargestellt wird, sie ploppt quasi immer so auf, wenn jemand was sagt, dann kommt sie aus dem Nichts und sagt, dass man einen Gang runterschalten soll. Und genau an dem Punkt droht halt auch diese Selbstkritik ins Gegenteil zu kippen. Und eigentlich macht man sich damit über sogenannte Wokeness lustig. Und so ein bisschen kann man sagen, ist Scrubs damit eigentlich der Onkel Harald von der Weihnachtsfeier geworden, der auf der Familienfeier vorgibt, dass er jetzt eben woke ist. Und wenn man ein bisschen weiter guckt, kontrastiert wird es mit den echten Problemen des Krankenhauses. Und da hat die Serie tatsächlich ein bisschen erstaunt, weil es klingen an den ein oder anderen Ecken, nämlich auch beispielsweise sowas wie Einsparungen im Gesundheitssektor an, die Unterversorgung für ärmere Menschen, die keine Versicherung haben. Aber anders als beispielsweise in Arztserien wie zum Beispiel Grey's Anatomy scheint die Gesellschaftskritik eben nur eine kleine Randnotiz und man driftet schnell wieder ab in JDs selbstbezogenen Humor.
Ja, was bleibt? Die Retrokultur unseres Jahrzehnts ist keineswegs neu. Eigentlich gibt es sie schon seit Jahrzehnten. Es gibt immer wieder Wellen. Eigentlich gibt es sowas wie Nostalgie auch schon seit Jahrhunderten und man bedient sich immer dann der Vergangenheit, wenn es Zeiten des Umbruchs gibt, wenn besonders große Unsicherheiten herrschen, da ist Nostalgie eben, stiftet Identität und man kommt besser zurecht, zumindest das Gefühl. Doch warum ausgerechnet eine Serie wieder aufstehen lassen, deren Konzept nicht mehr funktioniert und eigentlich überhaupt nicht übertragbar ist in die heutige Zeit? Vergangenheit sells und wenn es auch nur für einen kurzen Moment andauert und die Serie dann wieder abgesetzt wird. Denn ja, mit dem Revival verdient es sich leichter Geld als mit einer neuen Serie und weniger bekannten Gesichtern. Und vielleicht müssen wir uns auch von dem Gedanken verabschieden, dass Popkultur nur Fortschritt bedeutet und nur für Aufbruch oder für was Neues steht. Denn wie auch, wenn demokratische Gesellschaften immer mehr nach rechts abdriften.
Ja, herzlichen Dank, liebe Maria, lieber Lukas, liebe Fugis. Maria und Lukas kennt ihr schon von Fugengold, denn am 20. September 2025 haben Marc und ich ihr aktuelles Buch Lauter Hass, Antisemitismus als popkulturelles Ereignis, das im Berliner Verbrecherverlag erschienen ist, bei uns besprochen. Vorhin haben wir über die Wasserleichenpoesie von Brecht gesprochen. Daher dachten wir, wir brauchen heute noch mehr kongeniale Verbrecherinnen bei Fugengold. Marc, du und Scrubs, schon immer eine Binge-Watching-Liebe oder jetzt erst seit dem Revival Scrubs Ultra? Wo stehst du? Oder möchtest du zum Mond?
Genau. Auch erstmal von mir nochmal vielen Dank für diese tollen Gastbeitragsdialog, ganz im Fugengold-Stil, natürlich total schöne Ergänzung. Ich freue mich sehr, dass die beiden was beigetragen haben. Scrubs viel. Ich habe Scrubs kennengelernt im ersten Semester und erinnere, also als ich studiert habe, und erinnere mich, dass wir ab und zu das geschaut hatten, damals mit einem komplett, wie die beiden auch richtigerweise sagen, anderen Zeitgeist, einem anderen Verständnis, und wir haben das damals so ein bisschen geguckt als unterhaltsame Serie, aber überhaupt nicht in irgendwas eingeordnet, paar Folgen geguckt. Also ich war auch nie Ultra. Ich habe den Humor um diesen Protagonisten verstanden mit den Tagträumen und so. Wir hatten natürlich im Designstudium und so das immer aus, ja, auch als Produzent Sicht irgendwie gelesen, wie wird das erzählt, wie sind da diese Montagen gemacht und so, das fanden wir daran interessant, aber ich kann mich dem komplett anschließen, dass ich habe den Hype mitbekommen, ich habe die neue Staffel nicht gesehen. Ich weiß natürlich, für mich ordne ich das ein in die ganz, ganz große Retrowelle, die stattfindet. Sei es Wetten, das, sei es andere Sachen. Das ist die große Sehnsucht nach von vor 10, 15, 20 Jahren, als die Welt vermeintlich noch in Ordnung war oder zumindest das eigene Leben einfacher scheint in der weich gezeichneten Retrospektive. Und ich glaube, das ist auch das, was gerade, wenn es ein großer Erfolg ist, Scrubs ausmacht, dass die Leute sich da zurückträumen können. Und dann ist wahrscheinlich auch in Wirklichkeit nicht so wichtig, ob und wie das gemacht ist, sondern das ist so eine Nostalgiefolie, die man sich einfach reinbingen kann. Und das ist vielleicht mitunter gar nicht so wichtig, was dann da genau passiert, sondern es ist eher so eine Art Zerspiegel für einen selbst, wie man denn selbst noch jung und frisch war vor, keine Ahnung, 15 Jahren, als das zum ersten Mal lief. Insofern, ich habe kein großes Interesse dran und fand aber die Einordnung sehr, sehr gut.
Ja, ich fand ganz schön beobachtet oder dieses zusammengeführt, dieses Moment dieser permanenten Ereignis-Sensation-Suche. Oh, jetzt Artemis 2, wieder zum Mond, noch geilere Bilder, noch deeper rein in den Weltall. Jawohl, und wir erfahren mehr. Ey, es ist schwarz und die Erde. Oh, so beautiful. It's absolutely beautiful, people. Oh, we love you all. Yeah, the Earth, yeah. Also eigentlich passiert nichts, eigentlich sieht man nichts, eigentlich erlebt man nichts, aber es wird so angekündigt, als ob es das größte Happening der Welt ist. Und auf der anderen Seite so diese Nostalgie-Geschichte und auch die Mondreise ist natürlich was Nostalgisches. Das ist ja wie ein Reboot der Mondfahrt, der ersten Mondfahrt. Und wer war zuerst? War die Sputnik zuerst oben oder waren es die US- und AmerikanerInnen, die oben zuerst waren und ihre Fahne, auch ganz wichtig, immer Fahne, ne, kolonial, also ne, ErdlerInnen, ErdenbewohnerInnen sind kolonial, HerrInnen, die immer mal ihr Fähnchen hinstecken, ob im Schrebergarten oder auf dem Mond, ist ja prinzipiell das Gleiche. Und dass man dann irgendwie zurückgeht und jetzt heute nochmal so ein Reboot und noch geilere Bilder und noch geilere Aufnahmen, im Endeffekt die gleiche Lehre. Und dann sagt man so, das Nostalgiegefühl bei Serien, wie du sagst, so Revival, man hat es mal früher gesehen, jetzt kommt es irgendwie wieder, man träumt sich irgendwie zurück, aber im Endeffekt passiert nichts, nichts Neues, nichts Aufregendes. Man geht eigentlich zynisch davon aus, was schon mal erfolgreich war, wird auch mal erfolgreich sein. Und irgendwie Nostalgie ist so wie die Erregung, halt wie wir es bei Timmy hatten, so ein sozialer Kit. Und im Endeffekt ist das für mich immer die Suche nach dem sozialen Kit. Und dieser soziale Kit vereinigt wiederum Menschen, die auch wiederum vielleicht nichts miteinander zu tun haben und gibt das Gefühl, man ist irgendwie in einer sinnstiftenden Gemeinschaft, die einem gut tut. So, und das haben Maria und Lukas, finde ich, ganz wunderbar rausgearbeitet. Ich habe Scrubs nie gesehen, ich habe aber Gonzo-mäßig verschiedene Interviews zu Scrubs gegeben und zum Revival. Und auch das ist natürlich ganz lustig, weil man für bestimmte Revival einfach auch keinen Deep Dive ins Material braucht, weil genau das, was dann diejenigen, die sich die Material aussetzen, rausarbeiten, das kommt am Ende raus. Und das finde ich halt sehr trist, wenn man dann sehen kann, dass das so wie Hunter S. Thompson bei Plattenbesprechungen für den Rolling Stone gemacht hat. Ich schaue mir das Cover an, schreibe aber trotzdem die beste Plattenkritik, die jemals über diese Band geschrieben worden ist. Genauso kann man das auch bei solchen Revival machen, weil im Endeffekt ist keines dieser Revival geil, gut, neu oder bringt uns irgendetwas ins Bewusstsein. Die Frage ist, Marc, wirst du zu einem Bewusstseinsmagier jetzt abschließend bei Fugengold oder wo wirst du uns hinführen oder hast du uns vielleicht doch noch dein Lieblingsgedicht von Brecht oder dein Lieblingsfoto von Lars Eidinger mitgebracht?
Weder noch, mein Lieber, ich muss dich und Sarah hart enttäuschen. Wir kommen von Remakes und von aufgewärmten, wiederaufgewärmten Sachen und Nostalgie-Flair hin zu originalen, pointierten und sehr zeitgenössischen Themen. Ich habe nämlich die Band Engine de Poitrine mitgebracht. Das ist eine sogenannte Math Rock Experimental Musikduo, das mit Sicherheit die Fugis spalten wird. Ihr könnt in den Shownotes ja mal reinhören. Aber egal, ob ihr die Band musikalisch jetzt verehrt oder nicht, ich glaube, die spielen gerade eine zentrale Rolle für die Musik. Entwicklung und das, was da gerade mit KI geschieht, und darüber wollen wir sprechen.
Mehr als Musik. Pop.
Ja, wenn ihr die Band noch nicht kennt, Engine de Poitrine, was ist das eigentlich? Das ist ein kanadisches Duo, machen experimentelle Musik, manchmal auch Math Rock genannt, also M-A-T-H, so wie Mathe, nicht wie die Droge Math. Die treten maskiert auf und treten immer wieder unter unterschiedlichen Pseudonymen auf. Was zeichnet diese Musik aus? Ich will es euch ganz kurz erklären, wenn ihr es noch nicht gehört habt oder jetzt auch gerade nicht reinhören könnt. Also was diese Band ausmacht, ist, dass sie mit sogenannter Mikrotonalität arbeiten und sehr komplexen Rhythmen, verschachtelte Rhythmen, Metriken wechseln und so. Ihr könnt euch das so vorstellen, wenn ihr normale Popmusik habt, dann haben wir so einen geraden Viervierteltakt, 1, 2, 3, 4, zu dem man klatschen kann, laufen kann und so weiter. Es passt ganz bequem in sozusagen ein gleichförmiges Raster. Und ja, diese Band zerbricht dieses Raster, macht das asymmetrisch, baut eine andere Architektur aus Rhythmus sozusagen. Also viele Uhren gleichzeitig ticken und trotzdem irgendwie synchron funktionieren. Und dieses zweite Ding, was ich erwähnte, Mikrotonalität, ihr müsst euch das so vorstellen, die meiste Popmusik vor allen Dingen, aber auch westliche Musik ist natürlich in Abständen von den Klaviertasten gebaut. Das ist immer Halbtonunterschiede. Und Mikrotonalität müsst ihr euch vorstellen, als ob ihr neue kleine Tasten zwischen den bestehenden Klaviertasten habt. Also was ihr aus vielleicht orientalischer oder asiatischer Musik könnt, diese Zwischentöne und diese Nuancen zwischen den Noten machen natürlich zeichnen völlig neue Farben sozusagen in Akkorden, in der Musik. Und das macht das nicht nur wahnsinnig komplex, sondern auch richtig neu und innovativ. Was da passiert, ist eben was total, und das finde ich daran so spannend, was total Körperliches, was Menschliches auch bei dieser Band. Die haben ganz spannende Timings, haben eine ganz tolle Spannung und Kontrolle als Duo. Und für mich deswegen auch diese These, die jetzt nicht nur von mir kommt, sondern ich auch schon gelesen hatte, dass sie sozusagen Anti-KI-Musik machen. Eben nicht glatt, nicht genormt. Da ist ein hohes Risiko drin. Das ist sehr handwerklich, hat einen ganz eigenen Kopf. Da sprechen wir gleich noch ein bisschen drüber. Also wenn ihr die seht, diese Band, das funktioniert so, dass die Kostüme anhaben, die sind schwarz-weiß gepunktet und weiß-schwarz gepunktet sozusagen, haben große, ich glaube, Pappmaché-Masken auf, man erkennt die nicht, und haben so klassische, was man bei anderen Bands als Gimmick kennt, was die aber tatsächlich benutzen, zum Beispiel so doppelhalsige Gitarren und Bass, und haben sogenannte Loop-Stations, da kann man sozusagen, während man live spielt, Sachen davon aufnehmen und die dann in Echtzeit auch wiedergeben. Der Gitarrist spielt auch barfuß, weil er tatsächlich, während er diese komplexen Sachen spielt, mit den Zehen noch diese Pedale am Boden manipuliert. Also das ist schon sehr, sehr technisch ausgereift. Und gleichzeitig ist es so ein Stück Performance-Art-Ästhetik. Also das sind so Inside-Jokes, das sind Sachen, wo sozusagen der Pop Algorithmus außer Kraft gesetzt wird, denn die Gigs sehen fast immer gleich aus, haben immer den gleichen Backdrop, die gleichen Kostüme auch an, nicht viele Wechsel und vor allen Dingen erkennt man sie eben nicht. Es geht nicht um den Personenkult, den man da aufbauen kann. Das Ganze wird natürlich auch von vielen, vielen Plattenkritiken verehrt, von vielen Fans auch vielleicht nicht verstanden, denen das zu technisch, zu in Anführungsstrichen jazzig oder Math-Rock-mäßig ist eben. Für mich auf jeden Fall eine ganz, ganz große, ein großer Schritt irgendwie musikalisch. Ich will das kurz einordnen. Ich finde, warum sage ich Anti-KI-Musik? Ich habe es gerade schon angesprochen. Ich finde, das ist eine Band, die zwar Aufnahmen hat, aber die vor allen Dingen von Live-Auftritten lebt, die unberechenbar sind, die unterschiedlich lang sind, in Jam-Sessions, in Improvisationen sich verlieren. Eine große Unberechenbarkeit, Unvorhersehbarkeit natürlich hat. Es ist überhaupt gar nicht Mainstream optimiert. Es gibt keine Hookline, es gibt keine wiederkehrenden mitsingbaren Melodien sozusagen. Und ich habe es gerade schon erwähnt, es gibt diese Anonymität der Bandmitglieder. Und ich finde, damit reagieren die aus meiner Sicht, ich habe kein Interview dazu von ihnen gehört, wo sie da explizit Stellung zu nehmen, aber für mich ist es eine direkte Reaktion auf verschiedene Sachen, mit denen, glaube ich, Musikerinnen gerade zu tun haben. Das eine ist natürlich diese Streaming-Ökonomie, wo Reichweite überhaupt nicht an Einkommen irgendwie gekoppelt ist. Da gibt es algorithmische Gatekeeper wie Playlist-kompatibel. Bist du eigentlich als Popmusiker, wo versteckte Normen ausgerollt werden über Musik? Und natürlich überhaupt KI-Musik an sich, die ganze AI-Musik, die ganzen Dienste überflutet, täglich zehntausende KI-Tracks, die vielleicht irgendwie harmonisch klingen, nicht stören beim Bügeln, so, aber auch genauso egal sind eben. Und das ist, finde ich, eine ganz klare Position dagegen, ob einem musikästhetisch das gefällt oder nicht, steht nochmal auf einem anderen Blatt, darum soll die Diskussion auch nicht gehen, aber ich finde, das ist eben das Gegenteil von wir rüsten gegen Maschinen auf, sondern das ist im besten Sinne, finde ich, Anti-KI, das ist komplett unverwechselbar, die machen Musik als Primärmedium, nämlich live, und sind irgendwie unbequem und deswegen wahnsinnig authentisch. Ich finde die Band total interessant, kann die nicht immer hören, aber ich finde es super spannend. Und die Frage, die ich an dich mitgebracht habe, Markus, ist die Band für dich irgendwie auch eine Reaktion? Liest du es auch so ein bisschen als Anti-KI oder indem sie eben bewusst nicht kompatibel sind, und ist das vielleicht ein Weg, um darauf zu reagieren für dich?
Ja, ich fand, es ist ein super Thema, super Beispiel gewesen. Ich kannte die Band vorher nicht, habe das mir angehört, kann das komplett nachvollziehen, was du da rausgearbeitet hast, würde das auch so unterstreichen. Ich finde das als Avantgarde-Kunst spannend, also wirklich spannend, und also es passiert wahnsinnig viel, es hat eine hohe Komplexität, trotzdem eine hohe, einen spielerischen Moment, es ist herausfordernd, es ist unterhaltsam, es ist sehr, sehr komplex, also das wäre nichts für das Eidinger Publikum, weil die sind schon komplex, aber da brauchst du eine andere Komplexität am Publikum, also um sich da wirklich rein zu hören, rein zu verlassen. Das finde ich alles gut, aber, jetzt kommt das Aber. Ich sehe es auch so noch, bevor dem Aber, dass es eine Musik gegen KI-Musik ist. Auch das, da würde ich völlig zustimmen, das finde ich eine richtige Beschreibung. Aber heutzutage ist ja, naja, schon viel Musik gegen KI-Musik, wenn am Tag 60.000 neue Songs erscheinen. So, und du dann als Künstlerin, als Musikerin release so einen Song, und eigentlich kannst du davon ausgehen, dass dein Song so gut wie nicht gehört wird, oder musst du eben darauf setzen, dass du schon eine Community mitbringst, dass der Algorithmus irgendwie dich hochspielt, dass du irgendwie trendest, dass du irgendwie über ein Snippet bei TikTok und so weiter. Also es ist unglaublich schwierig geworden, Musik zu platzieren, also zu releasen ist unglaublich einfach geworden für alle, auch von den Produktionsmitteln her und so weiter. Da hat ja eine basisdemokratische Erweiterung stattgefunden durch Technologie, aber die Technologie verunmöglicht viele Strukturen, verunmöglicht viel vom gehört zu werden, Kunst zu schätzen, Musik zu schätzen und so weiter. Es gab immer schon Gebrauchsmusik, die dann so als Ballermann-Musik, Chartmusik und so weiter. Es gibt ja verschiedene Sachen, immer Mainstream gegen Subkultur. Das war ja auch nicht sehr, ist auch nicht sehr tragfähig, aber ich glaube, dass es in intellektuellen, künstlerischen Kreisen wird das Anerkennung finden. Das wird aber sozusagen nicht die Kritik, die sie in sich haben, auf die große Bühne bringen. Und wir haben gerade keine wirklich ein Mittel, um uns auf großer Bühne gegen die zunehmende KI-Musik zu positionieren. Weil den meisten HörerInnen, die KI-Musik hören, ist das scheißegal, ob es KI-Musik ist oder ob es nur eine Musik von einer Band ist oder von Menschen ist und so weiter, wenn sie gut unterhalten werden. Und das ist eine Veränderung in Rezeptionsverhalten. Und da kann man also nicht sagen, wir müssen jetzt keine Bildungsideologie machen, dass das andere besser ist oder so komplexer und so weiter, auch wenn wir das so finden. Und das ist so ein bisschen so eine ausweglose Situation gerade. Wie reagiert man auf einen zunehmenden Trend, dass KI-Musik immer wichtiger wird, also Musik, die komplett über KI läuft, aber eben in fast allen Produktionsprozessen ist ja KI enthalten. Also KI-freie Musik ist kaum vorstellbar, also wo nicht irgendwelche MusikerInnen, auch wenn es über Suno oder sonst was ist oder Sample-Datenbanken etc. sich bedienen. Und das ist gerade, glaube ich, die Situation, wo wir stehen, in welche Richtung wird sich und kann sich die Musikindustrie entwickeln, weil die Dominanz von KI ist so stark, die wird sich in den nächsten 10 Jahren auch nicht ändern. Und wir haben ja oft über KI und Ideologie und so weiter gesprochen. Und das zeigt sich hier sehr konkret. Also ein tolles Beispiel. Ich empfehle euch allen, da reinzuhören, euch damit mal auseinanderzusetzen, den Algorithmus zu befeuern, also da wirklich im Stream bei Spotify und so weiter viele, viele Streams zu geben, damit das sozusagen mehr Bewusstsein erreicht. Aber an der Stelle erstmal geiles Experiment. Punkt.
So ist es, Markus. Das finde ich auch erstmal einen großen Punkt gemacht, die Band. Mal schauen, ob das wegweisend ist. So ist das natürlich oft, wenn man Pionierarbeit leistet. Liebe Fugis, wir sind noch nicht KI generiert. Wir machen das hier noch manuell und freuen uns, dass ihr wieder mit dabei wart diese Woche. Eine fast schon Kultur-Sonderausgabe. Wir waren im Theater, wir waren mit euch auf der Streaming-Couch, wir waren mit euch im Plattenladen. Schön, dass ihr es mitgemacht habt. Wir sind nächsten Samstag natürlich wieder für euch da mit neuen, frischen Feuilleton-Themen, die wir vergolden für euch. Bis dahin, danke nochmal an Maria, an Lukas, auch an die Gaststimme Sarah. Uns bleibt nur noch zu sagen:
Error, 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 Error.
Das war Fugengold. Das Podcast-Feuilleton mit Markus S. Kleiner und Marc T. Süß. Wenn euch die Folge gefallen hat, abonniert den Podcast, hinterlasst eine Bewertung und empfehlt uns weiter. Wir hören uns nächsten Samstag, überall, wo es Podcasts gibt.
Sprecherin der Kategorien Lotte Haus.
Fugengold wird produziert von Sweet Spot Studio.